Mascha Kaleko war eine Dichterin, die ungefähr vor 100 Jahren in Berlin gelebt hat, so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und aus einer jüdischen Familie stammte. Sie ist erstmal in Polen aufgewachsen und dann ist die Familie sehr oft umgezogen und wegen antijüdischer Pogrome nach Deutschland gekommen. Und dann hat sie Berlin so als ihre Heimatstadt gefunden. Eben in den 20ern hat sie erste Erfolge als Dichterin gehabt, auch Anschluss gefunden an Künstlerkreise, Erich Kästner, Ringelnatz und so auch, ist denen auch begegnet. Dann wurde ihr erstes Gedichtbuch, ihr erster Gedichtband 1933 veröffentlicht, das lyrische Stenogrammheft. Genau, und 1938 ist sie dann geflohen vor den Nazis nach New York und ist ins Exil gegangen. Und hatte ein sehr bewegtes Leben und hat sehr berührende Texte geschrieben.
Die Texte, die du jetzt ausgewählt hast für dein Album, sind die jetzt alle von einem Werk oder hast du die selber zusammengesucht?
Die Texte stammen aus ganz verschiedenen Phasen ihres Lebens und also aus dem lyrischen Stenogrammheft sind, glaube ich, die meisten Texte und es sind aber auch einige viel spätere Texte dabei. Man findet nicht zu jedem Gedicht so eine ganz genaue Jahreszahl von wann es ist.
Könnte man das theoretisch inhaltlich zuordnen? Also zum Beispiel die Berlin-Texte, da nimmt sie ja teilweise Bezug auf die Stadt.
Auf jeden Fall. Die Berlin-Texte, die sind auch aus diesem ersten Werk. Die sind so aus den 20er Jahren. Und dann gibt es halt spätere Texte, so wie Resignation für Anfänger oder was Verstecktes auf dem Bonusmaterial als Hidden Track, das sentimentale Sonett. Nun habe ich keinen mehr auf dieser Welt. Das ist sicherlich auch aus einer viel späteren Phase. Und dann gibt es natürlich Sachen, die ganz genau sich zuordnen lassen. Zum Beispiel ein Gedicht heißt Für Chemio zu Pessach 1944. Das ist auch einer der düstersten Texte, sicherlich. Und bei anderen Gedichten, ja, kann man nur mutmaßen, von wann sie genau sind.
Los ging das Ganze ja. Du hast ja so ein Gedichtband geschenkt bekommen von einem Zuschauer von einem deiner regulären Konzerte und bist so auf den Geschmack gekommen. Da hattest du ja erstmal nur das eine Buch. Hast du dann danach, also dich wahrscheinlich intensiver mit Mascha Kaleko beschäftigt und hast du dann erstmal so richtig in Bibliotheken alles durchgelesen und geforscht und wie tief bist du da eingedrungen?
Also genau, das Erste, was ich von ihr geschenkt bekommen hatte, war Sei klug und halte dich an Wunder. Das ist ein posthum veröffentlichter Band von Gedichten, der zusammengestellt wurde von von der Rechteinhaberin, von der Dame, das ist eine alte Freundin von ihr, die Rechte verwaltet und die Rechte hat an ihren Texten und der man dann übrigens auch die ganzen Vertonungen schicken muss und genehmigen lassen. Genau, und ich habe mir dann halt noch andere Gedichtbände besorgt. Also die bekanntesten sind die paar leuchtenden Jahre und eben dieses erste Werk. Und ja, habe eigentlich so kreuz und quer drin gelesen und alles, was mich angesprochen hat, damit habe ich rumprobiert und viel davon natürlich auch wieder weggelegt. Denn immer wenn man das Gefühl hat, ja, okay, das ist jetzt eine Vertonung, aber eigentlich bringt es einem mehr, das Gedicht zu lesen ohne Vertonung, dann weg mit der Vertonung, dann kann sie nichts. Und dann habe ich wirklich nur die Sachen behalten und weiter bearbeitet, von denen ich das Gefühl hatte, dass es richtig stimmige Lieder sind, wo die Musik dem Text was hinzufügen kann oder ihn gut transportiert oder gut einbettet oder auch manchmal ein bisschen was entgegensetzt und so.
Ich finde auch dafür, dass es Lyrik ist und Gedichte, finde ich die extrem gut zu verstehen. Also die sind jetzt nicht so verklausuliert und allzu metaphorisch. Teilweise ja, wirken sie fast schon simpel. So einfach sind sie zu verstehen, aber trotzdem haben sie eine wahnsinnige, oder vielleicht dadurch, so eine wahnsinnige Klarheit. Es ist auch das, was dich an den Texten so fasziniert hat. Und es macht sie ja dann auch für eine Popband viel geeigneter wahrscheinlich.
Ja, schon. Ich weiß auch, dass ihre Texte sehr viel vertont worden sind durch die Jahrzehnte. Ich habe mich ehrlich gesagt mit den schon existierenden Vertonungen gar nicht beschäftigt. Da habe ich mir absichtlich nichts angehört, weil ich wirklich nur mit den Texten selbst arbeiten wollte. Und ja, ich finde auch, dass sie sehr klar ist in der Sprache, sehr präzise, würde ich sogar sagen, und immer sehr genau und ganz knapp. Das mag ich auch sehr. Also die Sachen sind eigentlich so kurz wie möglich gehalten. Und ich mag auch andere Lyriker. Ich mag auch Else Lasker Schüler oder ich habe Gottfried Benn habe ich auch viel gelesen und so. Aber manchmal ist es so ausufernd und dann eben sehr verklausuliert. Und so ihre schlichte Sprache, das liegt mir viel mehr. Also es heißt ja nicht umsonst neue Sachlichkeit, und das trifft es ja auch ganz gut, ne? Dieses Sachliche.
Du hast jetzt eben schon von dieser Nachlassverwalterin gesprochen. Hat sie noch andere Nachkommen? Und wenn ja, hast du mal versucht, da irgendwie Kontakt aufzunehmen?
Nein, also ich habe auch zu der Nachlassverwalterin nur Kontakt über ihren Verlag aufgenommen und gar nicht direkt. Und sie hatte einen Sohn, der ist noch zu ihren Lebzeiten gestorben und hat selbst keine Kinder hinterlassen. Genau, also es gibt keine direkte Familie, keine direkten Angehörigen.
Was denkst du, würde Mascha, wenn sie noch leben würde, was würde sie jetzt zu dir sagen, wenn sie das Album durchhört?
Oh, das wüsste ich zu gerne. Darüber habe ich auch oft nachgedacht, ob ihr die Vertonungen wohl gefallen würden. Tja, zum Beispiel, weiß nicht, sowas wie Ganz kleiner Schwips, was dann so ein Lied ist, das ja eigentlich so eine gewisse Melancholie hat, aber wo ich halt quasi eher die trotzige Seite unterstrichen habe, so das wär ich ganz gespannt, ob sie dem zustimmt. Also ich denke irgendwie ja, ist mein Gefühl, aber naja, wer kann das sagen?
Hast du denn da irgendwie was rausbekommen, auf welche Art von Musik sie vielleicht, also was sie vielleicht mag und dann auch versucht, das selber so umzusetzen?
Nee, dazu habe ich nicht recherchiert. Vielleicht könnte einem die alte Freundin von ihr, die die Rechte verwaltet, dazu wirklich was sagen. Und der Verlag hat mir nur mal ausrichten lassen, dass ihr die Vertonungen wohl gut gefallen haben. Das hat mich schon mal gefreut.
Ich glaube das ehrlich gesagt auch. Also ich finde, ihr passt irgendwie ziemlich gut zusammen, also zumindest die Texte und deine Musik. Es gibt da ja auch so ein paar so Dissonanzen durchaus. Und es ist ja jetzt so in deiner Musik sonst, die ist einerseits luftig und leicht, aber trotzdem gleichzeitig hat sie auch eine, also schwingt da immer eine Melancholie mit. Das ist so eine, ja, diese Ambivalenz ist da irgendwo mit drin. Und genau das ist ja auch in ihren Texten irgendwo die
Ja,
ganze Zeit.
finde ich auch. Also insgesamt ist das Album, hat es schon einen melancholischen Grundton, kann man sagen. Ja. Aber es gibt natürlich ein paar Texte, die da ganz, ja, die da rausfallen.
Und würdest du sagen, es ist auch eine so eine Art Zeitreise dann in die Weimarer Republik?
Ja, teilweise. Also, mir war das ganz wichtig, diese beiden Berlin-Texte dabei zu haben, die kleine Havelansichtskarte und Julinacht an der Gedächtniskirche, weil das die Texte sind, denen man am meisten anmerkt, dass sie aus einer anderen Zeit stammen. Und ich finde, ganz viele Gedichte, die sind ganz zeitlos, was sie schreibt, über den Tod zum Beispiel. Eines Morgens wachst du auf und bist nicht mehr am Leben. Das ist so trocken und so nüchtern und fast schon lustig, wie sie es schreibt. Das ist mit dem friedlich sonnst du dich im Licht einer neuen Küste, ohne Ehrgeiz, ohne Pflicht. Ach, wenn man das nur wüsste. Das kann man ja gar keiner bestimmten Zeit zuordnen. Und mir war eben wichtig, diese beiden Berlin-Texte dabei zu haben, von wann sie stammen. Und auch, ja, so einen Blick auf die Stadt werfen in der Zeit. Das fand ich ganz gut. Aber ich meine, jetzt politisch gibt's nichts, wo man jetzt deutlich erfährt, dass es aus der Zeit der Weimarer Republik stammt.
Sind ja eigentlich auch wenig politisch, ne, die Texte, also eher doch sehr persönlich oder so philosophisch.
Ja, also es gibt einen ganz politischen Text von ihr, der auch ganz, ganz treffend ist, auch für heute. Der heißt Zeitgemäße Ansprache. Ja, das ist zum Beispiel ein Gedicht, was ich sehr, sehr mag, aber nicht jedes gute Gedicht macht ein gutes Lied halt. Also das war nicht gut zu vertonen oder mir ist keine gute Vertonung gelungen, deswegen ist es nicht dabei. Und das meinte ich mit, dass ich sehr unsystematisch war in der Auswahl. Ich habe jetzt nicht gezielt geguckt nach einer Zusammenstellung ihrer Texte und die dann vertont, sondern ich habe mit vielen Texten rumprobiert und alle, die für mich musikalisch gelungen waren, habe ich dann aufs Album getan.
Ja, jetzt eine andere Frage, die mir da noch gekommen wäre in dem Zusammenhang, das ist dann auch eher was Politisches, also ob so, sozusagen der Zeitgeist der Weimarer Republik, ob du den jetzt heute auch wieder siehst oder spürst. Also ich meine, es ist natürlich jetzt, danach hast du sie ja nicht ausgesucht, aber es ist jetzt vielleicht auch ein Zufall, dass es gerade so komische Zeiten sind jeweils.
Ja, das konnte jetzt gerade keiner so richtig vorhersehen. Ne? Ich meine, wir haben das Album ja letztes Jahr im Oktober, November aufgenommen. ich nicht geahnt, dass die Welt eine so andere sein würde, wenn es rauskommt.
Ja, ich meinte jetzt auch weniger die Pandemie, sondern also Rechtsruck, ja, genau.
Ja, finde ich auch. Und natürlich gibt es ja auch immer sozusagen diese reaktionäre Gegenbewegung zu progressiven, liberalen Bewegungen. Und ich denke, da gibt es Parallelen zur Weimarer Republik auf jeden Fall. Und sie war zum Beispiel, oder lese ich so aus ihren Texten raus, ich habe mich wirklich wesentlich mehr mit ihren Texten beschäftigt als mit ihrer Biografie, aber von dem, was sie in ihren Texten offenbart, denke ich, sie war eine sehr, sehr emanzipierte Frau, die sich nicht groß gekümmert hat um gesellschaftliches Vorstellungen von weiblicher Monogamie, wie so. Und das, oder wie soll ich das besser formulieren? Und ich finde, das liest man auch in den Texten und auch so einen sachlichen, nüchternen Blick auf das Zwischenmenschliche, manchmal so schonungslos, analytisch auch mit sich selber. Und gleichzeitig eben immer ganz, ganz verletzlich auch. Und das gefällt mir sehr gut an ihren romantischen Texten. Und ansonsten kann ich aus den Texten das nicht so viel jetzt über Gesellschaft in der Weimarer Republik ableiten. Also mehr, glaube ich, über so Beziehungen zwischen Frauen und Männern. Da findet man viel an Grundhaltung. In ihren Texten.
Ja, du hast gerade von romantischen Beziehungen gesprochen. Es geht auch viel um Liebe in den Texten. Ja, aber eben nicht auf so eine kitschig naive Art. Also es ist auch wieder so ein schmaler Grat, den sie ganz gut, der ihr ganz gut gelingt. Also einerseits ist sie so sachlich und nüchtern und auch zynisch teilweise. Aber dann geht es doch auch um die große Liebe und das wird ziemlich klar formuliert, ohne sich zu schämen dafür. Aber also wie passt das für dich zusammen?
Das ist doch irgendwie so ganz zeitlos, dass sie schreibt, man braucht nur eine Insel allein im weiten Meer, man braucht nur einen Menschen, den aber braucht man sehr. Klingt für mich ganz ernst gemeint und gleichzeitig auch ein bisschen ironisch. Und ich finde, es verdichtet sich so gut in diesen 4 Zeilen. Ja, klar, wenn man den einen Menschen hat, der einen glücklich macht und mit dem einem das Zusammensein erfüllt und auf den man sich so absolut verlassen kann, dann kann außenrum wirklich eine ganze Menge passieren und man bleibt stabil. Und gleichzeitig, naja, ich denke, dass es schwingt auch ein bisschen Ironie mit. Natürlich kann man nicht klarkommen als Insel allein im weiten Meer. Naja. Aber es gibt da, ich weiß nicht, es fällt mir leicht, das auf einen bestimmten Text zu beziehen, sonst finde ich es schwer, das so einzuordnen. Oder was ich vorhin meinte, dass ich da raushöre, dass sie so eine emanzipierte Frau war. Alleine dieser Text, ganz kleiner Schwips, wo sie darüber schreibt, wie sie sich da betrinkt und dem Tischherrn sagt, was sie von ihm denkt und dann aber gleichzeitig auch so, dann kippt der Text so ins Melancholische, dass halt der eine, den sie gehofft hatte zu sehen, nicht da ist. Ich finde, das klingt sehr, sehr emanzipiert. Wenn mir so grau wird, bin ich meist allein. Na gut, und morgen bin ich halt verkatert und.
Ja, ein bisschen so eine Lebefrau auch, so eine einsame Wölfin irgendwo.
Ich hätte sie so gerne kennengelernt.
Vielleicht klingt aber auch, also zum Thema emanzipierte Frau, sowas schon so Konzepte wie offene Beziehung raus, überlege ich mir gerade. Also gerade das mit dem Hafen, also man geht aufs weite Meer und guckt sich da um oder da passieren auch verrückte Sachen, aber schlussendlich komme ich dann doch immer wieder zu dir. Das lässt ja viel Spielraum.
Das ist ja der eine Text, den sie für ihren ersten Mann geschrieben hat, für den sie angeblich nur diesen einen Text geschrieben hat. Und sie hat ja dann auch schon, während sie mit ihm zusammen war, hat sie sich in einen anderen Mann verliebt und ist auch von ihm schwanger geworden. Und naja, dann klingt der Text natürlich ganz anders, wenn man das jetzt so aus der Biografie weiß. Ja, klar, aber es klingt nämlich darin an, ne, dass die anderen da auch vorkommen und er fragt vielleicht, oder ich habe es ja so als Duett inszeniert, dass er dann eben fragt nach den anderen und sie dann halt beschwichtigt, Das ist Wellenspiel. Und ja, aber trotzdem halt so eine tiefe Verbundenheit zwischen zwei Menschen, dass sie ihm sagt, du aber bist der Hafen.
Oder das Chanson von der Fremde. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel verschweigen.
Ja, das ist wie so eine schöne Pointe am Schluss von dem Text, ne? Ist übrigens wohl einer ihrer frühesten Texte. Man könnte denken, dass es nach einem lang gelebten Leben erzählt wird, aber soweit ich weiß, ist der eigentlich aus ihrer Jugend. Aber wie gesagt, das ist ganz schwierig, zu den Texten genaue Jahreszahlen rauszufinden.
Naja, und so ihr Metaphern- oder Bildspracherepertoire ist auch jetzt zumindest bei deinen ausgewählten Texten, wiederholt sich da einiges, so wie Wasser, Meer, ne, der Ozean, Insel, Boot, Ufer, Hafen. Also das sind alles so ein bisschen diese maritimen Themen. Ja, liegt ja fast auch schon ein bisschen auf der Hand, wofür das steht, oder? Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was es für dich dann symbolisiert. Offene Beziehung hatten wir ja jetzt schon.
Naja, das sind doch einfach einladende poetische Bilder. Also ehrlich gesagt, mein Metaphern, Repertoire spielt sich auch sehr viel mit Wasser und Meer und Ozean ab, habe ich mal festgestellt. Und klar auch so das Reisen, ne, mit dem Nirgendland und die widersprüchliche Natur von Sehnsucht, ne, dass hinter jedem Abschied liegt ein Warten und wenn du fort bist, liebe ich dich, und wenn du nah bist, weiß ich gar nicht so richtig, was ich will. Ja, ich weiß nicht, sie ist halt keine Dichterin wie jetzt zum Beispiel Else Lasker-Schüler mit irgendwie ausschweifenden, wilden, teilweise manchmal fast willkürlich wirkenden Metaphern-Zusammensetzungen, sondern bleibt halt sehr klar und sehr an der Realität. Aber hat dabei trotzdem immer eine große Tiefe. Also ich vermisse da nichts.
Vielleicht noch mal, kommen wir noch mal zu den Duetten. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Du hast einige relativ prominente Menschen gefunden, die mit dir einige Lieder zusammen interpretiert haben. Also Hannes Wader, Konstantin Wecker, Max Prosa, Aline Cohn und noch einige mehr. Also hast du die dir gewünscht und ausgewählt und konkret angebaggert oder wie kam das zustande?
Also mit manchen der Duettpartner bin ich ganz gut befreundet, zum Beispiel mit Max Prosa, das ist mein Schreibfreund, mit dem ich ganz oft rausfahre nach Brandenburg zum Liederschreiben. Oder Uta Köbernick, ist auch eine langjährige Freundin von mir, oder Aline auch. Und es war bei allen Duettpartnern so, dass ich schon beim Schreiben wirklich den jeweiligen Partner oder die Partnerin im Kopf hatte, dessen oder deren Stimme. Und auch bei der Textauswahl und auch bei der Melodie und beim ganzen Arrangement das wirklich genau auf denjenigen hin zugeschnitten habe. Also ich finde auch, man könnte die auf gar keinen Fall tauschen. Man könnte jetzt nicht das Duett, was Uta singt, Uta Köbernick singt, Aline singen lassen, oder man könnte nicht das, was Francesco Wilking singt, von Konstantin Wecker singen lassen.
Aber warum? Also bei manchen leuchtet es mir ein, bei den genannten Beispielen, also habe ich jetzt nicht so auf den ersten Blick klar.
Naja, also so jedenfalls in meiner Vorstellung von Stimmigkeit muss es genauso sein. Und ich habe auch die Gedichte eben so ausgewählt, dass sie ja hoffentlich denjenigen gefallen oder irgendwie, ja, also als ich dieses auf eine Leierkastenmelodie geschrieben habe, hatte ich schon genau Hannes Waders Stimme im Kopf. Und dann fällt mir ja da geht es ja um zwei, die eine verpasste Liebe betrauern. Und mir fällt dann die Zeile zu: Tag um Tag, Jahr um Jahr habe ich nach dir gespäht, doch da warst du auf endlosen Fahrten. Und dann musste ich halt denken an das Heute hier, Morgen dort, was ja so Hannes Waders bekanntestes Stück ist. Und dachte, vielleicht stellt sich ja diese Assoziation auch bei anderen ein. Und ja.
Das war jetzt so ein Song, wo es mir total einleuchtete, aber jetzt nicht wegen der berühmten Zeile, sondern es ist halt ein schon älterer Mann. Und also als junger Mann kann man schlecht retrospektiv eine verpasste Liebe betrauern. Also kann man auch, aber.
Naja, da vor allem hat es dann natürlich nicht so was Endgültiges.
Genau, ja. Und ich finde auch beeindruckend die Stimme. Ich dachte zuerst, das ist Johnny Cash, aber kann es ja natürlich nicht sein, aber der hat schon was ganz.
Ja, er hatte sich ja auch wirklich komplett zurückgezogen, also von der Bühne und aber auch vom Aufnahmen machen und hatte ganz aufgehört mit Musik. Und dann habe ich ihm hab alleine so eine Aufnahme gemacht, einfach als Skizze und ihm geschickt, sodass er es sich anhören konnte. Und dann hat er geschrieben, dass ihm das so gut gefällt, dass er das gerne macht. Und dann bin ich mit einem Tontechniker zu ihm nach Kassel gefahren und wir haben das bei ihm im Wohnzimmer aufgenommen.
Es gibt drei Instrumentalstücke drauf. Sind das so eine Art Trenner?
Ja, ich hatte das Gefühl, dass man, um das Album so in einem Stück durchzuhören, dass man mal ein Instrumentalstück braucht, weil die Texte so dicht sind, so intensiv und die Stücke auch so kurz. Und wir haben uns dann hingesetzt mit der Band und ich habe ihnen alle Vertonungen gezeigt, bevor wir angefangen haben zu arrangieren. Und dann haben wir eben überlegt, ja, wäre ganz gut vielleicht ein Instrumental. Und dann hat unser Schlagzeuger die Stücke komponiert, auch schon genau für dieses Album und so im Hinblick darauf, dass sie dazu passen.
Das heißt, die trennen jetzt nicht konkret drei Kapitel zum Beispiel oder vier.
Nee. Ja, also das kommt, genau, das eine Instrumental ist ja auf dem Bonusmaterial gelandet. Nee, also dieses eine Stück Fremd, das war genau dafür vorgesehen, zwischen diesen beiden Stücken zu stehen, wo es jetzt genau. Die anderen haben wir dann, als alles fertig war, haben wir dann eine Reihenfolge gemacht, die nach musikalischen Gesichtspunkten irgendwie einen guten Bogen hat. Und oft haben wir auch gemerkt, dass manche Texte, die kann man nicht so gut, also manche passen aneinander und manche eben nicht. Haben wir so ein bisschen rumgepuzzelt.
Und eins heißt 1979, das ist dein Geburtsjahr, oder?
Ja.
Wie kommt es dazu? Also es hat ja auch jetzt da nichts mit ihren Gedichten zu tun, wirklich.
Das müsstest du Jannis fragen, weil er das geschrieben hat und auch den Titel sich überlegt.
Also war das dann so eine Art Gag, so ein Insider oder?
Ich habe ihn tatsächlich nicht gefragt, warum er das so genannt hat. Ich habe es einfach so zur Kenntnis genommen, dass es so heißt. Und dass es mein Geburtsjahr ist, ja, das stimmt, ist mir auch bewusst.
Man, sie ist ja 75 gestorben, ne? Hätte man jetzt ja auch 1975 nennen können.
Ja, stimmt.
Ja, mit Tour frage ich jetzt erstmal nicht. Das ist vielleicht jetzt ein Wunderpunkt.
Tja, es ist auf jeden Fall schwierig.
Aber naja, eines Tages wird es ja wieder soweit sein. Und stimmt das, ihr seid aber auch bald wieder im Studio, um eigenes, neues Material aufzunehmen?
Genau, ich habe das Kaleko-Album nicht deswegen gemacht, weil ich keine eigenen Sachen geschrieben hätte. So ist es nicht. Genau, ich habe auch eine ganze Reihe neuer Stücke und die wollen wir gerne jetzt aufnehmen. Und zumal man jetzt eh nicht auf Tour gehen kann in nächster Zeit, werden wir das jetzt ganz in Ruhe tun.
Studio Office sozusagen.
Genau. Ja, ist auch, was soll man sonst machen? Also klar, neue Stücke schreiben und so, aber naja. Und ich hoffe, dass die Leute das Kaleko-Album auch kaufen. Auch tatsächlich als physischen Tonträger, damit wir Geld haben, um ins Studio zu gehen. Denn das ist leider wirklich so mit dem Streaming, davon kann halt keine Band mehr leben. Deswegen hängen ja auch alle so sehr an dem Live-Geschäft und das ist gerade so eine schwierige Lage.
Also kauft das Album, noch ist es fast warm.
Das wäre nett. Genau.
Und auch absolut lohnenswert. Denkst du, dass du das eines Tages nochmal machst? So eine Art Konzept?
Nochmal Gedichtvertonung.
Und wenn ja, mit von wem? Also gibt es da noch irgendwelche Leute, die du verehrst, ihre Texte verehrst?
Also ich hatte, als ich angefangen habe, die Gedichtvertonung von Mascha Kaleko zu machen, ein bisschen rumgespielt mit der Idee, vielleicht ein Album zu machen mit lauter Dichterinnen. Habe dann eben auch mal mit Else Lasker Schüler rumprobiert oder eben auch Hildegard Knef hat auch Texte geschrieben, also Gedichte, auf Texte, die sie eben nicht als Liedtexte benutzt hat. Da habe ich auch so ein bisschen rumgeguckt. Aber dann bin ich ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen, dass ich es stimmiger finde, ein Album nur einer Dichterin zu widmen. Und ich weiß nicht, ob ich es nochmal mache. Schwer zu sagen. Jetzt erstmal bin ich ganz Feuer und Flamme für die eigenen neuen Stücke, die ich geschrieben habe.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Dann toter Kerl erstmal vielen Dank bis hierhin und hoffe, dass wir dich dann auch in Freiburg nochmal sehen. Normalerweise im Jazzhaus, ne? Das war immer so deine Adresse.
Genau, ja, jetzt hätten wir eigentlich theoretisch beim Zeltmusikfestival gespielt diesen Sommer. Aber das ist wohl verschoben oder ich weiß noch gar nicht. Ich gehe mal davon aus. Also, falls man im Herbst wieder touren kann, haben wir überlegt, im Herbst mit dem Calico-Programm
Oh,
so
das wäre toll.
vorbeizukommen. Aber man weiß es noch
Ja,
nicht.
das wäre super. Aber ich krieg's ja dann mit über die
Ja,
Tourpläne.
wir wollen. Ja, wir haben schon so schöne Pläne geschmiedet und so ein Programm gemischt mit den Gedichtvertonungen und einigen eigenen Stücken und nämlich mit, da sind ja Bläser zu Gast auf dem Album, die wollten wir dann auch mitnehmen auf Tour. Und dann als Duettpartner würden halt nicht alle Duettpartner mitkommen können, aber Karl die Große aus Leipzig. Und die Sängerin spielt nämlich auch sehr gut Saxophon, hat Saxophon studiert. Und dann würde sie halt die Duette singen und dann auch einen Bläsersatz mitspielen. Und das haben wir alles schon so schön geplant und freuen uns da so drauf. Naja, jetzt erstmal alle gesund bleiben.